Die Gnade Gottes, die Liebe Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Hier in der Kirche und zu Hause am Livestream. Vielleicht habt ihr euch gewundert, als ihr die Schriftlesung gehört habt und ihr habt gedacht, hä, die habe ich doch gerade erst letzte Woche gehört. Sehr gut, das spricht nämlich dafür, dass du letzte Woche schon hier warst oder zumindest die Predigt, die ihr zu Hause nochmal angeschaut hast. Es hat einen Grund. Letzten Sonntag haben wir ja einen wunderbaren Gottesdienst, wie ich finde, gefeiert. 20 Jahre unser Glaubenskurs Tor zur Bibel. Und mein Kollege Michael Slamal hat diese tolle Geschichte von Philippus und dem äthiopischen Hofbeamten erzählt. Zwei Menschen, die sich nur für eine ganz kurze Zeit in ihrem Leben begegnen. Sagen wir mal 2 bis 4 Stunden. Vielleicht war es länger, vielleicht war es kürzer. Aber das Leben des einen wird durch den anderen derart verändert, dass es nicht mehr dasselbe ist. Warum? Philippus, ein Jünger Jesu, der durch Pfingsten und die Ausgießung des Heiligen Geistes zum Apostel und Missionar gemacht wurde, lehrt den Eunuchen darüber, wer Jesus ist, wer Gott ist, wer der Heilige Geist ist. Und ich finde, alles das, dass der ausgerechnet diesen Vers aus Jesaja liest, dass der Heilige Geist ihn dahin schickt, da merkt man das Wirken durch die ganze Begegnung hindurch, das Wirken des Heiligen Geistes, das Wirken des dreieinigen Gottes. Und der Hofbeamte fängt Feuer. Er fängt Feuer des Glaubens so stark, dass er bereit ist, sich taufen zu lassen, eine Entscheidung für sein Leben zu treffen. Er wird so verändert, dass er fröhlich nach Hause geht und dass nicht nur sein eigenes Leben verändert wird, sondern die äthiopisch-orthodoxe Tewahedo-Kirche bezieht sich auf diesen Äthiopier zurück, dass er sozusagen auch zu der Gründung dieser Kirche geführt hat. Das heißt, im Nachgang an dieses Erlebnis sind noch ganz viele andere Menschen durch diesen Mann zum Glauben gekommen. Das heißt, aus einer Begegnung entsteht letztendlich viel mehr Frucht, entsteht Gemeinde, entsteht Kirche Gottes. Was hat das alles mit uns zu tun? Ich denke, dass genau das unser Auftrag ist als Kirche Jesu Christi, als Kirche Gottes. Menschen zu sein wie Philippus und andere suchende Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen, sie zu lehren, sie zu begleiten, zu stärken, zu trösten, zu heilen, zu befreien. Kurz, sie zu widerstandsfähigen und gläubigen, fest im Glauben, in der Liebe verankerten Menschen, Jüngerinnen und Jüngern zu machen. Und sie dann, wenn es sein muss, auch weiterziehen zu lassen. Philippus zumindest hatte ja volles Vertrauen in Gott, dass Gott sich weiter um diesen äthiopischen Hofbeamten kümmert. Philippus ist total nur dem Wirken, dem Reden des Heiligen Geistes gefolgt. Er hat sich vom Geist auf eine Straße in eine Gegend leiten lassen, von der es hieß, die ist öde. Da läuft sonst niemand. Würdest du das machen? Wärst du da gehorsam, wenn Gott dich irgendwo hinschickt, wo keine Christen sind, wo nicht viel los ist, was vielleicht deinem Wohlfühlgefühl widerspricht? Philippus hatte dieses Vertrauen zu Gott. Und er hatte am Ende sogar das Vertrauen nach der Taufe, dass Gott jetzt mit diesen Menschen geht, dass Jesus jetzt in diesen Menschen lebt, dass der Heilige Geist in ihm ist und dass jetzt Gott sich drum kümmert. Er hat ihn losgelassen. Philippus hat seinen Auftrag erfüllt und jetzt ist ein anderer dran. Philippus lässt los, er verschwindet aus dem Blickfeld des Eunuchen und der Eunuch, angezündet von der Freude des Glaubens, geht fröhlich seinen Weg und fragt jetzt nach dem, was Gott will und lässt sich ebenfalls vom Heiligen Geist leiten. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Wir sollen Menschen sein wie Philippus, du und ich. Ganz egal, wie alt du bist, wie jung du bist, wir sollen Menschen sein wie Philippus. Menschen, die anderen das Tor zur Bibel, das Tor zur Freude, wie Michael das gepredigt hat, das Tor zum Glauben, das Tor zur Freiheit öffnen und dann aber auch der Fürsorge Gottes überlassen und ihm alles Weitere zutrauen und anvertrauen. Und so gesehen ist jeder Christ, jeder wiedergeborene Christ, ein Missionar oder eine Missionarin. Unsere Mission, übersetzt unser Auftrag als Gemeinde, lautet also Evangelisation, das heißt Verkündigung der guten Nachricht, und Jüngerschaft, das heißt Menschen zu Jüngerinnen und Jüngern zu machen, sie in die Nachfolge zu führen. Menschen, die frohe Botschaft verkünden, sie mit Jesus bekannt machen und sie zu Jüngerinnen und Jüngern zu machen. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Und dazu möchte ich euch mal 4 Bilder vorstellen. Ich hoffe, dass eins für dich dabei ist, wo du sagst, hier kann ich andocken. Das spricht zu mir. Das erste Bild ist, vielleicht sehr ungewöhnlich, ein Flugzeugträger. Dieses Bild würde einem nicht als allererstes einfallen, wenn wir an Gemeinde denken. Die üblichen Bilder sind eher Haus Gottes, Familie Gottes, Leib Christi. Und das scheinen erstmal eher statische Bilder zu sein, also an einen Ort gebunden. Aber eigentlich sind auch diese Bilder, Familie, Haus Gottes, Leib Christi, auch nicht so statisch oder ortsgebunden, wie wir das manchmal empfinden. Unsere Kirche, unsere Landeskirche denkt oft in der Parochie, also Ortsgemeinde. Da wird gezählt, wie viele Mitglieder eine Gemeinde hat. Danach wird entschieden, wie viele Pfarrer dort sein dürfen, wie viel Geld reinkommt. Und wenn halt die Mitglieder gehen, wie viel Geld dann auch ausbleibt und was man dann tun muss. Das sind auch alles wichtige Dinge. Ich will die nicht schlecht machen. Aber sie decken nie und nimmer die Größe des Begriffes Ekklesia ab. Ekklesia ist griechisch, kommt im Neuen Testament vor, wird für Gemeinde und Kirche verwendet. Und Ekklesia sind eigentlich die aus der Welt herausgerufenen, die Ausgesonderten, die sozusagen zu einem neuen Reich, zu einer neuen Familie gehören, zu einer neuen Bürgerschaft. Und da ist es erstmal total egal, wo diese Menschen wohnen und welche Ortsgemeinde sie angehören. Natürlich ist der Leib Christi spürbar vor Ort in der Gemeinde und das ist auch gut so. Wir brauchen Halt, wir brauchen Zuflucht im Leben. Aber die christliche Gemeinde, die christliche Kirche zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie größer ist als die Gemeinde vor Ort. Auch die Christen in Mülheim oder Heusenstamm, unsere Brüder und Schwestern aus anderen christlichen Konfessionen, Methodisten, katholisch, wer auch immer, Baptisten, auch die gehören zu diesem einen Leib dazu. Auch die Christen in den USA, in Brasilien, in Äthiopien, in Afrika sind Teil dieser Familie Gottes. Auch sie sind, wie wir im Eingangsspruch gehört haben, Miterben und Gottes Hausgenossen. Also dieses Haus, von dem wir manchmal denken, es ist jetzt hier die Kirche vor Ort, ist ein weltumfassendes Haus. Wenn du Christ bist und getauft bist, dann gehörst du zu einer weltweiten Familie. Dann gehörst du zu einer weltumfassenden Gemeinschaft dazu. Und dazu gehören übrigens auch die Christen, die leiden, die in der Verfolgung leben, die wirklich jeden Tag um ihr Leben fürchten müssen, die damit konfrontiert werden, dass ihre Ehemänner, Kinder, Verwandten, Freunde umgebracht werden um ihres Glaubens willen. Wir dürfen und wir müssen größer denken als 13,6 Quadratkilometer, die Obertshausen umfassen. Und das Bild des Flugzeugträgers bringt es aus meiner Sicht gut auf den Punkt. Ich lese uns mal aus Wikipedia vor, wie dort ein Flugzeugträger beschrieben wird. Wir können nochmal das Bild zeitgleich anschauen. Ein Flugzeugträger ist ein Kriegsschiff, das als seegestützte Luftwaffenbasis dient. Dazu ist es mit einem Flugdeck ausgestattet, auf dem Militärflugzeuge und geeignete Versorgungsflugzeuge starten und landen können. Weiterhin enthält es Infrastruktur zu Transport, Reparatur, Be- und Entwaffnung von Militärflugzeugen sowie zum Eigenschutz des Flugzeugträgers. Jeder der heute im Einsatz befindlichen Flugzeugträger bildet normalerweise den Kern einer Trägerkampftruppe. Mit ihrer Hilfe kann ein Staat weltweit militärisch handeln, auch ohne Stützpunkte im Konfliktgebiet zu unterhalten. Jetzt denkt ihr vielleicht, oh, so ein militärisches Bild gefällt mir gar nicht. Aber ich glaube, diejenigen von euch, die im geistlichen Kampf unterwegs sind, die können viel mit diesem Bild anfangen. Eigentlich glaube ich, dass jeder von uns lernen muss, geistig zu kämpfen, denn wir alle stehen in einem geistlichen Kampf. Manchmal wollen wir das ausblenden, aber wenn wir es ausblenden und verdrängen, machen wir das Leben als Jüngerinnen und Jünger nur komplizierter und schwerer. Denn Jesus hat uns alles mit an die Hand gegeben, was wir brauchen, um geistlich kämpfen zu können. Und gerade wenn wir im geistlichen Kampf stehen, wir beten für unsere Feinde, wir singen Loblieder, auch wenn es uns zum Beispiel schlecht geht, auch wenn wir gerade mitten durch das Tal des Todes gehen, wir feiern das Abendmahl, wir vergewissern uns, dass Jesus Christus den Sieg in diesem Kampf schon längst errungen hat, dann brauchen wir Orte, wo wir immer wieder auftanken können und wo wir auch neu ausgestattet werden, wo wir erinnert werden, was brauchen wir für diesen geistlichen Kampf. Wie kann ich mich schützen vor bösen Geistern, Mächten und Gewalten? Wo finde ich Hilfe, Zuspruch, Ermutigung? Und wo kann ich, und das ist heute der wichtige Punkt in der Predigt, wo kann ich auch wieder losgeschickt werden in den Kampf? Ich kämpfe und dann werde ich müde, ich werde vielleicht auch ein bisschen verletzt, dann kehre ich an diesen Stützpunkt zurück, ich werde versorgt, ich werde wieder neu ausgestattet und dann kann ich wieder starten in meinen Alltag oder in meinen ganz speziellen Auftrag. Und egal, wo du dann unterwegs bist, du bleibst immer Teil, du bleibst immer mit diesem Kern im Kampf verbunden. Ich habe bei jedem dieser vier Bilder einen Vers von Jesus, weil letzten Endes Jesus derjenige ist, der Gemeinde gegründet hat und sie auch weiter baut. Jesus hat nämlich gesagt, das ist ein Satz, den wir gerne ausblenden, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und damit ist das Schwert des Geistes gemeint, das zweischneidige Schwert. Im Buch der Offenbarung wird Jesus auch so dargestellt, dass ein zweischneidiges Schwert durch seinen Mund geht. Das ist das Wort Gottes. Das Schwert, das zweischneidige Schwert ist das Wort Gottes und es ist sogar schärfer als jedes zweischneidige Schwert, was wir materiell in Händen halten können. Und dieses Schwert des Geistes brauchen wir im geistlichen Kampf. Gemeinde kann also wie so ein Flugzeugträger fungieren, dass wir hier vor Ort Menschen ausrüsten für ihren geistlichen Kampf. Das zweite Bild, was euch vielleicht angenehmer ist, was auch nichts mit der militärischen Welt zu tun hat, das ist das Bild einer Oase. Da habe ich mal ja diese Bank mitten in den Bergen rausgesucht. Das kennt ihr vielleicht alle, wenn ihr auf einer langen Wanderung unterwegs seid. Ist es schön, wenn man dann mal sich hinsetzen kann, ausruhen kann, den Blick genießen kann, wieder Kräfte sammeln kann und dann geht's weiter. So eine Oase kann auch bedeuten, dass man was isst und was trinkt, also sich körperlich stärkt. Gemeinde soll auch so sein, dass wir immer wieder hierher kommen dürfen und auftanken dürfen, dass wir essen und trinken dürfen, Gemeinschaft haben dürfen, dass wir ermutigt und getröstet werden. Jesus Christus hat versprochen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und ich finde Psalm 23, den du vorhin vorgelesen hast, da kommt eigentlich jedes dieser Bilder drin vor. Der gedeckte Tisch im Angesicht meiner Feinde hat viel mit dem geistlichen Kampf zu tun. Das Führen zum frischen Wasser auf die grüne Aue, das ist diese Oase, wo Jesus uns immer wieder hinführen will. Er ist unser Hirte. Und wir wollen, dass wenn Menschen hier in unsere Gemeinde kommen, diese Oase finden für ihre Seele, für ihren Körper, für ihren Geist. Das dritte Bild ist das Bild der Universität oder Hochschule. Und ich würde sagen, es ist eine Universität des Heiligen Geistes. Denn der Heilige Geist möchte und will unser Lehrer sein. Wir lernen erst, was es heißt, als Christen zu leben, wenn wir den Heiligen Geist, wenn wir auf ihn hören, wenn wir uns wirklich auch von ihm lehren lassen. Für diesen geistlichen Kampf ist es zum Beispiel notwendig, dass wir lernen, die Geister zu unterscheiden. Dass wir wirklich auch lernen, auf Gottes Wort zu hören. Dass wir wirklich bereit sind, diesen geistlichen Kampf zu kämpfen. Wir lernen, das Wort Gottes zu lesen und zu deuten. Der Heilige Geist schenkt uns die Deutung. Er schenkt uns den Verstand dessen, was wir in der Bibel lesen. Und er kann uns auch anleiten, er will uns anleiten, wie wir dieses Wort, diesen Glauben auch weitergeben können, wie wir auch andere dann lehren können, wie wir ihnen Dinge erklären können, so wie Philippus das gemacht hat. Er hat dem Äthiopier das Wort Gottes erklärt, durch den Heiligen Geist. Erstmal hat Philippus sich lehren lassen und dann hat er weitergelehrt. Aber ihr merkt schon, dass jedes dieser Bilder nicht dazu da ist, dass man ewig dort bleibt. Bei einer Oase, wenn wir uns ausruhen auf der Bank, gehen wir irgendwann weiter bis zum Ziel. Bei einem Flugzeugträger landen wir, aber wir starten auch wieder. In einer Universität bleiben wir hoffentlich auch nicht ewig stecken, sondern irgendwann sind wir fertig und ausgebildet für unseren Auftrag. Irgendwann kommt der Tag, da werden wir ausgesendet zum Dienst. Da wenden wir an, was wir gelernt haben. Jesus hat gesagt, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, in Jesu Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das vierte Bild ist das Bild eines Krankenhauses. Da habe ich leider nur ein Bild gefunden, wo die Betten leer sind. Eigentlich gut, ne, wenn genügend Betten da sind, dass man versorgt werden kann. Und ich glaube, das wollen wir auch sein oder sollen wir auch sein als Gemeinde, ein Ort, wo kranke, bedürftige Menschen versorgt werden, wo sie heil werden dürfen, auch an Körper, Seele und Geist, wo sie geistlich auftanken, frei und heil werden dürfen. Das dauert manchmal gar nicht so lange, das kann relativ schnell passieren, dass Menschen gesund werden, dass sie zum Glauben kommen, dass sie entfacht werden mit dem Feuer des Glaubens, so wie bei Philippus. Das hat ja nur ganz kurz gedauert und er ging in seinen Auftrag hinein. Aber manchmal dauert es auch länger. Manchmal kann es Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern, der Weg der Heilung. Und das ist okay. Es dauert so lange, wie es dauert. Gott setzt sich nicht unter Druck und sagt, hey, jetzt aber. Aber manchmal braucht es eine geistliche Sicht darauf, ob ich nur noch verweile, weil ich bequem bin oder Angst habe davor, den Auftrag auszuführen, den Gott in mein Herz gelegt hat, oder ob ich wirklich noch bedürftig bin, ob da noch Dinge in meinem Leben sind, die unfrei sind, wo ich zu viele Kompromisse mache mit der Welt. Also da braucht es auch Weisheit herauszufinden, wann die Heilung sozusagen auch so weit vollendet ist, dass ich dann in den Dienst gehen kann. Jesus hat gesagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und für die Menschen sollen wir da sein. Das heißt, es geht nicht in allererster Linie um ein quantitatives Wachstum vor Ort. Das wünscht man sich oft, aber am Ende geht es wirklich nicht darum, sondern es geht um diese Erfüllung unseres Auftrages. Es geht darum, predigen wir das Evangelium, evangelisieren wir. Gehe gleich noch darauf ein, dass es gar nicht immer nur ums Predigen geht. Und machen wir Menschen zu Jüngerinnen und Jüngern. Erfüllen wir unseren Auftrag hier vor Ort, denn jedes dieser Bilder braucht ja auch Menschen vor Ort. Na, auf dem Flugzeugträger arbeiten Menschen, im Krankenhaus arbeiten Menschen, an einer Oase, wenn da zum Beispiel auch eine Gaststätte ist, da würden auch Menschen arbeiten. Und in der Universität gibt es Menschen, die arbeiten. Das heißt, es gibt auch Aufträge, die vor Ort zu erfüllen sind. Oder ist dein Auftrag einer, der dich aus der Gemeinde herausführt, in ein anderes Land, in eine andere Stadt, in einen ganz eigenen Auftrag. Jede und jeder von uns als wiedergeborene Christen sind Missionare. Es werden Menschen kommen, in unsere Gemeinde eine Weile bei uns bleiben und wieder weiterziehen. Das ist in Ordnung. Es werden Menschen kommen und hier Wurzeln schlagen und hier ihren Auftrag sehen. Das ist auch gut so. Beides ist wichtig. Einige bleiben vor Ort, um zu lehren, um auszurüsten, um zu versorgen, um zu korrigieren. Andere kommen und ziehen weiter. Jetzt denkst du vielleicht, das wusstest du schon lange. Wäre auch nicht schlecht, wenn du das alles schon wusstest. Aber dann möchte ich dich jetzt ganz konkret fragen. Bist du gerade oder immer noch zu Besuch? Also wirst du gerade ausgerüstet für den geistlichen Kampf? Bist du gerade dabei, geheilt zu werden? Bist du gerade dabei, gelehrt zu werden, tiefer zu wachsen im Glauben, im Verständnis? Bist du gerade dabei, dich hier auszuruhen, aufzutanken? Bist du vielleicht kurz vorm Absprung? Hat Gott schon einen Auftrag, eine Aufgabe, eine Vision in dein Herz gelegt, die dich demnächst wegschicken wird? Oder bist du Mitarbeiterin, Mitarbeiter hier und kümmerst dich eben um andere? Du lehrst, zum Beispiel in einem Hauskreis. Du betest für andere um Heilung im Seelsorgeteam, in unserem Jugendkreis. Oder lehrst du andere, geistlich zu kämpfen? Hast du da schon Erfahrung und kannst dein Wissen an andere weitergeben und sie ausrüsten tatsächlich? Ich finde es wichtig, dass du für dich selber diese Frage klärst. Und mach es gerne auch im Gebet. Wir werden gleich zwei junge Menschen verabschieden, die von Gott gehört haben, was ihr Auftrag ist. Und sie sagen, wir sind gehorsam, wir hören genauso wie Philippus auf die Stimme des Heiligen Geistes. Wir lassen uns vom Heiligen Geist leiten und führen, aber wir wollen nicht ohne den Segen Gottes gehen. Sie wollen sich ausrüsten lassen, um wieder zu starten. Und das mache ich sehr gerne nachher. Und ich würde mich freuen, wenn das bei uns in unserer Gemeinde Normalität wird, dass wir neue Gesichter schneller integrieren, dass wir mutig sind, auf neue Gesichter zuzugehen und zu sagen, hey, dich kenne ich noch nicht. Was führt dich zu uns? dass ihr mutig seid, neue Menschen einzuladen, ihnen unsere Angebote nahezubringen, herauszufinden, was braucht dieser Mensch. Aber ich wünsche mir, dass ihr ebenso bereit seid, Menschen auch gehen zu lassen, wenn sie bereit sind zu gehen, wenn Gott sie weiter sendet in ihren Auftrag. Wir müssen niemanden zwanghaft festhalten, solange wir sicher wissen dürfen, dieser Mensch gehört zu Jesus und er kennt Jesus. Er ist bei ihm sicher und geborgen und er findet seinen Weg, so wie Philippus den äthiopischen Hofbeamten losgelassen hat. Unser Auftrag als Gemeinde, egal ob als Flugzeugträger, Oase, Uni oder Krankenhaus, ist es, Menschen zu Jesus zu führen, Jesus immer wieder die Mitte unseres Gemeindelebens sein zu lassen, unser Fundament, und sie zu Jesus Nachfolgern zu machen, sie von Jesus abhängig zu machen und nicht von uns selber. Denn egal, ob wir gehen oder ob wir bleiben, wir sind immer Teil der Familie Gottes, wir sind immer Miterben und Hausgenossen, wie es am Anfang hieß, ganz egal, wo in der Welt wir wohnen. Wir sind Geschwister und verbunden in einem Leib, auch wenn wir die zwei jungen Leute nachher verabschieden. Sie bleiben immer Teil des Leibes Christi, sie bleiben immer Teil der Gemeinde Jesu Christi. Wir bleiben immer Geschwister im Herrn. Was hindert uns also daran, Menschen zu evangelisieren, also mit Jesus bekannt zu machen und zu Jüngern zu machen? Ich möchte zwei mögliche Gründe nennen. Einer der Hauptgründe ist, warum wir uns schwer damit tun, zu evangelisieren, ist der, dass wir eine zu enge Vorstellung davon haben, was Evangelisieren bedeutet. Wir denken ganz oft, es ist eben diese Predigt zur Umkehr und dann die Entscheidung für Jesus Christus. Aber Evangelisieren ist viel, viel mehr. Es ist zum Beispiel das, was du gesagt hast, Angelika, im Auto einen Vers anzubringen, der den, der hinter dir fährt, zum Nachdenken bringt. Es kann auch sein und sollte auf jeden Fall sein, die Liebe, die wir untereinander haben. Wir hatten ja die beiden Heilungsabende und da war eine Familie da und die hat im Nachhinein geschrieben, es war alles gut, so wie es gelaufen ist. Wir haben so viel Liebe von der gesamten Gemeinde gespürt, das war wirklich ein sehr schönes Gefühl. Das ist Evangelisation, Liebe untereinander. Jemanden zu sehen, der sich sonst vielleicht nicht gesehen fühlt. Für jemanden zu beten, der Probleme hat und der selber vielleicht die Worte nicht findet, wie er das vor Gott aussprechen soll. Wir lesen im Gemeindebrief immer wieder Zeugnisse darüber, wo Menschen mit Jesus in Kontakt kommen. Erst letztens von einer Frau, die bei einem der Seelsorgeabende war und die so berührt war, die gestärkt wurde in ihrem Glauben. Auch das ist Evangelisation. Die Living Room Gemeinschaften dienstags und donnerstags, wo alte Menschen, die sonst einsam sind, hierher kommen, Gottes Wort hören, gemeinsam beten und sagen, das ist meine Oase im Alltag. Hier kann ich zur Ruhe kommen, hier spüre ich Gemeinschaft, hier werde ich getröstet. Das ist Evangelisation. Oder wenn wir Eindrücke, Prophetien für Menschen erhalten und die weitergeben und Menschen damit ermutigen, Gott zu vertrauen. Das ist Evangelisation. Ich finde, eins der wichtigsten Evangelisierungswerkzeuge ist das Gebet. Also sei ruhig mutig und frag Menschen, darf ich für dich beten, wenn du mit ihren Problemen konfrontiert wirst? Oder wenn man zusammensitzt. Ich habe gestern vier Frauen aus meiner alten Gemeinde getroffen zum Frühstück und uns wurde alles aufgetischt und es war einfach so ein reich gedeckter Tisch, dass ich gesagt habe, kommt, lasst uns beten. Und es war so schön in dem Moment, weil wir alle so erfüllt waren von Freude, von Dankbarkeit, so reich beschenkt zu sein. Manchmal braucht es Mut in der Öffentlichkeit, dieses Bekenntnis abzulegen, erkennbar zu sein als Christ, als Christin. Auch das ist Evangelisation. Oder wenn jemand, der Gott nicht kennt, dir seine Not mitteilt, dann kannst du ihm sagen, was dir in diesen Momenten hilft. Du könntest fragen oder sagen, ich weiß, dass du mit Glauben nicht so viel anfangen kannst, aber weißt du, mir hilft es, in solchen Momenten zu beten und ich möchte dich einfach fragen, ob du bereit bist, dass ich für dich bete, für deine Situation. Mehr als Nein sagen kann der Mensch ja nicht. Und zu fragen, finde ich, ist generell eine sehr gute Strategie. Warum? Weil du die Verantwortung in der Hand des anderen lässt. Du stülpst es niemanden über. Du bist nicht übergriffig. Du bekennst, was dir hilft und du stellst eine Frage und diese Frage kann jeder mit Ja oder Nein beantworten. Philippus hat es genauso gemacht. Der hat gefragt, verstehst du, was du liest? Und der äthiopische Hofbeamte hätte sagen können, ja, ich verstehe, was ich lese. Das ist der Prophet Jesaja und der spricht wahrscheinlich hier von sich selbst. Aber er hat gesagt, nee, ich verstehe es nicht. Wie soll ich es denn verstehen, wenn mir es niemand erklärt? Und das war die Einladung für Philippus, zu lehren und zu bezeugen, wer Jesus Christus ist. Da können wir uns an Philippus ein Beispiel nehmen. Er lief neben dem Wagen, er hat sich langsam genähert. Er hat eine Frage gestellt, er hat auf die Antwort gewartet. Als die Antwort ja war, die Tür geöffnet wurde, hat er die Einladung angenommen und hat bekannt und bezeugt. Dann gab es die Möglichkeit zur Taufe. Und er hat nicht gesagt, nee, jetzt passt es mir gerade nicht, jetzt hab ich schon 2 Stunden mit dir verbracht, jetzt ist die Zeit um. Nein, sie sind ins Wasser gestiegen, er hat ihn getauft. Lasst uns freundlich und höflich unseren Glauben teilen. Und fragt nach, ob auf der anderen Seite Interesse besteht. Und wenn nicht, ist total in Ordnung. Und da komme ich zum zweiten Hauptgrund. Ich wollte auch nur diese 2 nennen. Das ist unsere Angst vor Ablehnung bzw. Misserfolg. Wir haben Angst, wenn wir unseren Glauben teilen, dass wir eben ein Nein ernten. Dass jemand sagt, nein, ich möchte nicht, dass du für mich betest. Ist zwar selten der Fall, tatsächlich. Oder dass jemand sagt, ach, bleib mir mit deinem Glauben fern. Du weißt, ich habe damit abgeschlossen, ich will davon nichts hören. Dann kannst du sagen, ja, aber für mich ist es so. Es ist einfach mein Standpunkt. Aber warum haben wir solche Angst, abgelehnt zu werden? Ich glaube, die Angst vor Ablehnung oder Misserfolg hängt mit einer eigenen Unsicherheit in unserer Identität zusammen. Dass wir selber uns nicht so zu 100% sicher sind, ob wir wirklich geliebt sind von Jesus. Weil wenn du mit Jesus ganz eng verbunden bist und du weißt, er liebt dich, egal was passiert in deinem Leben, was soll dir dann ein Nein ausmachen? Da hast du dann eher Trauer in dir. Ne? Es ist dann nicht so die Angst, oh, jetzt verliere ich mein Gesicht oder ich kriege nicht die Anerkennung, die ich brauche oder ich habe jetzt was angeboten und das wird nicht angenommen, das ist ja auch nicht schön. Sondern wenn du mit Jesus verbunden bist, dann wirst du eher eine Traurigkeit spüren, einen Schmerz darüber, dass Menschen sich so rigoros verschließen und dem Leben nicht die Tür öffnen. Dass sie sich beschweren und sagen, nein, aber Hilfe will ich nicht in Anspruch nehmen. Das macht eher traurig, als dass man davor Angst haben müsste. Umso schöner ist es aber, uns passiert wirklich häufig, dass wenn Menschen sagen, ja, okay, du kannst beten und dann wird eine Tür geöffnet, dann fließen die Tränen, dann passiert was, dann kommt ein ganz neues Gespräch in Gang. Ich erlebe das ganz oft bei Kasualgesprächen, Beerdigungen, Taufen, Hochzeiten. Wenn man dann betet, wird einfach nochmal ein ganz neuer Raum eröffnet, ein heiliger Raum, ein Ort der Begegnung mit Gott. Ich habe euch heute zum Schluss ein kurzes Video mitgebracht von Margret Heckert, die sehr lange in unserer Gemeinde Gemeindepädagogin war und die war immer fleißig darin, Menschen von Jesus zu erzählen. Das war im Grunde ja auch ihr Auftrag als Gemeindepädagogin. Und sie ist mit 65 Jahren mit ihrer Ruhestandsversetzung als Missionarin nach Kambodscha gegangen und ist dort jetzt auch schon mehrere Jahre. Und sie hat ein Video geschickt. Wir gucken mal, ob es funktioniert. Sie hat eine enge Beziehung zu Chung aufgebaut, ein junger Mann in Kambodscha. Und dessen Vater, Hem Phoebe, den besucht sie immer wieder in seinem Dorf. Und er war sterbenskrank und sie hat für ihn gebetet und er ist gesund geworden. Und er war offen durch dieses Gesundwerden, also auch das Gebet der Heilung ist Evangelisation, kann der erste Punkt sein, dass Menschen Jesus erfahren und dann mehr von Jesus wissen wollen. Durch Gebet wurde sein Leben verändert und Margret hat ihren Glauben mit ihm geteilt. Sie hat es auf Englisch gemacht, deshalb sage ich euch das jetzt, falls ihr Englisch nicht so gut versteht. Sie erzählt ihm also auf Englisch, wer Jesus war, wie er geboren wurde, wie er ja auch Feinde hatte, wie er ans Kreuz gegangen ist. Und der Sohn filmt das Ganze und übersetzt es auch. Ich möchte einfach mit diesem Film nur sagen, auch du bist Missionar, Missionarin. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, wenn der Heilige Geist in dir lebt. Du musst nicht unbedingt ins Ausland dafür gehen, um diesen Auftrag auszuführen. Es kann sein, dass Gott dich ins Ausland ruft, aber es kann auch hier vor Ort sein. Vielleicht ist es aber auch eine andere deutsche Stadt. Vielleicht ist dein Schaffensort auch genau hier in dieser Gemeinde. Hauptsache ist, du weißt, wer du bist in Christus. Hauptsache ist, du bist frei von der Angst vor Ablehnung. Und Hauptsache ist, du weißt, was dein Auftrag ist in deinem Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen und begreifen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.